Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er außerdem ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Befürchtet wird, dass die Zahl noch steigt. Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
Die ersten internationalen Kräfte und Hilfslieferungen aus China und Indien haben zumindest Yangon, die größte Stadt des Landes, erreicht. Auch aus Russland und Malaysia sind Hilfskräfte unterwegs. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Mehrere Menschen kamen hier ums Leben. Rettungskräfte versuchen nach wie vor, Menschen, die hier noch verschüttet sind, zu befreien.
CDU, CSU und SPD haben eine weitere Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Dazu hatte sich die Gruppe mit Spitzenvertretern der drei Parteien im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin getroffen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts mitgeteilt. Am Montag soll weiter verhandelt werden. Knackpunkte sind vor allem die Finanz- und die Migrationspolitik. Hier liegen Union und SPD weit auseinander. Beide Seiten betonen, man wolle gründlich statt schnell verhandeln. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr in der Nacht werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit 7 Monate lang bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber konnten sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Am Abend spielt noch Frankfurt gegen Stuttgart. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:1 gegen Karlsruhe. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue einen 1:0-Sieg. Die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch einige Wolken, nachts klart es auf, bei 3 bis minus 1 Grad. Zurzeit messen wir in Berlin-Buch 12 und in Manchnow 14 Grad. Morgen von Westen her dichte Wolken und ab dem Vormittag verbreitet Regen. Später dann abwechselnd Schauer und kurze Auflockerungen bei maximal 9 bis 12 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 vom RBB.
Franziska und ich, wir haben mit Ost-West-Frau so ein Ding aufgemacht, wo erst alle mitmachen wollten, dann alle Zweifel bekommen hatten, wo wir wirklich merken, alle sind irgendwo an einen Punkt gekommen oder fast alle, der ihnen selber schmerzhaft ist, aber der ihnen auch wichtig ist. Und ich eben auch denke, das ist wirklich die Qualität des Buches, dass es so viel biografische und autobiografische Arbeit da auch drin steckt. Und das ist eigentlich genau, was ich sagen wollte, wir eigentlich mit Ost-West-Frau so ein Ding aufgemacht haben, unter dem sich ganz verschiedene kleine individuelle Themen verhandeln. Die anderen Unterscheidungen, die es in unserer Gesellschaft ja leider gibt, die verschränken sich eigentlich mit Ost-West-Frau.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Diese Folge von Orte und Worte hat auf jeden Fall sehr viel Hintergrundrauschen. Nadine und ich sitzen gerade auf der Leipziger Buchmesse und im Hintergrund hört man das Stimmengewirr von dem ganzen Publikum, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Wir sitzen hier in der Nähe von der ARD-Bühne, wo du, Nadine, gleich ein Gespräch führen wirst mit Franziska Hauser und Maren Wurster. Was haben die für ein Buch geschrieben?
Ja, Maren Wurster und Franziska Hauser haben eine Anthologie herausgegeben, die heißt Ost-West-Frau. Und in dieser Anthologie haben sie Texte gesammelt von verschiedenen Autorinnen und auch zwei Autoren. Die einen sind im Westen aufgewachsen, die anderen in Ostdeutschland. Und es geht um die Frage, was hat uns geprägt in Ost- und in Westdeutschland als Frauen? Oder wie sind wir von Frauen geprägt worden? Wie sind wir geworden, was wir sind und welche Unterschiede, aber auch welche Gemeinsamkeiten gibt es denn in dieser Geschichte? Und Maren Wurster hat schon einige Romane veröffentlicht und sie hat auch hier in Leipzig studiert am Deutschen Literaturinstitut und ist unter anderem auch mit ihrem ganz neuen Roman hier auf der Leipziger Buchmesse. Hier bleiben können wir auch nicht, heißt der, ist also in doppelter Funktion hier. Maren Wurster ist Jahrgang 1976 und sie ist eben im Westen sozialisiert worden, ist im Schwabenland geboren. Und Franziska Hauser wurde 1975 in Ost-Berlin geboren. Sie ist Fotografin und Schriftstellerin. Die Gewitterschwimmerin von ihr war 2018 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr letzter Roman heißt Keine von Ihnen. Und ja, sie lebt in Berlin.
Aber das ist ja passend, weil dann das Herausgeberinnen-Duo auch Osten und Westen sozusagen vereint, zumindest was die Herkunft angeht. Ihr geht gleich gemeinsam auf die ARD-Bühne hier in der großen Glashalle in Leipzig. Was für Fragen hast du an die beiden Herausgeberinnen mitgebracht?
Ja, es interessiert mich natürlich, wie sind die beiden darauf gekommen, sich diese Frage zu stellen, also 36 Jahre nach dem Mauerfall, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, sollten wir uns da wirklich noch fragen, was ist Ost, was ist West? Ist es das, was uns heute beschäftigen sollte? Und wie sie selbst geprägt wurden natürlich durch ihre West- und Ostherkunft, was können wir da lernen? Und was haben sie auch gelernt im Gespräch auch mit den ganzen anderen Autorinnen und Autoren? Ich kann ja mal ein paar Namen nennen. Die Publizistin Daniela Dahn, Jahrgang 49, eine ostdeutsche Journalistin und Schriftstellerin ist dabei. Kena Kusanit ist dabei, eine Berliner Autorin, die Jahrgang 79 ist. Julia Wolf, die auch für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert ist. Sie ist auch dabei und hat einen wunderbaren Text geschrieben über verschiedenste Arten der Prägung, wo es eben nicht nur um Ost-West geht, sondern eben auch um zum Beispiel die Herkunft der Familie oder die Nachkriegszeit. Wie hat die Familien eigentlich geprägt? Und sie hat auch eine schöne Passage über Leipzig drin in ihrem Text, denn wir sind ja in Leipzig und ihr Text besteht aus ganz vielen kleinen Miniaturen und Gedanken. Und sie schreibt zum Beispiel, als du feststellst, dass der Leipziger Osten wie der Prenzlauer Berg Ende der 90er Jahre riecht, ziehst du nach Leipzig. Und dann schreibt sie aber auch, ein Gefühl, das du in Berlin allerdings nie hattest, dass dir und deinem Mann Wessi auf die Stirn geschrieben steht. Und da sind wir natürlich gleich schon in dieser Gemengelage, die auf verschiedenste Arten und Weisen hier in diesen Texten zur Sprache kommt.
Ja, das macht auf jeden Fall Lust auf dieses Buch und auf euer Gespräch. Ich hoffe, ich ergatter jetzt einen von den kleinen Hockern vor der ARD-Bühne. Nadine mit Franziska Hauser und Maren Wurster über das Buch Ost-West-Frau.
Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Gespräch hier auf der Bühne. Und ich freue mich sehr, Maren Wurster und Franziska Hauser bei mir auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, danke schön.
Ja, ich freue mich auch.
Ost-West-Frau, dieser Titel. Ost, West und Frau ist jeweils durch Sternchen voneinander getrennt. Warum dieses Sternchen?
Ja, wir haben das ein bisschen übertrieben mit den Sternchen. Wir haben hinter jedes Wort eins gemacht. Wir wollten, na klar, auch die Gendervielfalt damit symbolisieren, aber auch das wie eine Art Fußnoten aussehen lassen, weil hinter allem einfach so wahnsinnig viel steckt. Ich finde, das kann man auch so lesen.
Viele, viele Prägungen, vielerlei Art stecken eben dahinter. Jetzt sind wir in Leipzig. Leipzig kommt auch vor in eurem Buch, ich habe es schon gesagt, in diesen Texten dieser Anthologie. Verschiedenste Autorinnen und auch zwei Männer haben beigetragen zu dieser Anthologie. Und es geht eben um die Frage, was hat uns geprägt in Ost- und in Westdeutschland als Frauen oder von welchen Frauen wurden wir geprägt? Wie sind wir geworden, was wir sind und welche Umstände, welche Unterschiede, aber auch welche Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich? Typisch Ost, typisch West. Müssen wir diese Debatte denn eigentlich 36 Jahre nach dem Mauerfall wirklich noch führen?
Also in dem letzten Roman von Theresia Mora gibt es diesen tollen Satz, wo die Protagonistin sagt, die Mauer ist so lange relevant, solange es noch Menschen gibt, die von ihr geprägt worden sind. Also natürlich sind wir ganz verschiedene Menschen und wir können uns unter ganz verschiedenen Dualitäten oder Dichotomien einordnen oder auch irgendwo dazwischen. Aber was Franziska und mich interessiert hat, ist ja, wie ist eigentlich das immer noch präsent, wie wir groß geworden sind, wie unsere Mütter waren, wie das politische System war, das wir eigentlich gar nicht wahrgenommen haben als Kinder und das trotzdem in uns eingesickert ist. Und vielleicht, das war ja so ein bisschen unsere Frage bis heute in unserer Sexualität, in unserem Umgang mit unseren Kindern und in, naja, immer noch die Frage, wie identifizieren wir uns oder welche Identität wählen wir, hineinragt. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die wir in dem Buch stellen. Ja, das ist weniger eine Antwort.
Ja, und ich glaube, dass das noch so präsent ist, zeigt sich einfach auch in diesen vielen Publikumsreaktionen bei den Lesungen und bei dem Festival. Also wie kontrovers da ständig die Meinungen waren und auch alles so eine, wie heißt das Wort, Ambiguitätstoleranz, hohe Ambiguitätstoleranz erfordert hat, weil einfach die Texte sich auch alle so widersprechen und man gar nicht das Gefühl hat, wir verkünden jetzt hier irgendwelche Verhältnisse. So sind die und so waren sie. Das kann man einfach, je öfter und länger man darüber redet, überhaupt nicht mehr festlegen. Da hat jeder eine völlig andere Sichtweise und das fand ich auch so antreibend und spannend daran, dass uns gleich auch so Gegenbeispiele einfielen. Also Ostfrauen, die Hausfrauenmütter hatten und auch Westfrauen, die Arbeitermütter hatten und die sich eigentlich auch immer total aufregen über dieses Bild der westdeutschen Hausfrau, weil sie das auch in ihren Kreisen völlig anders kannten. Und was ich auch spannend fand, war, dass mir mehr Westautorinnen einfielen, als wir überlegt haben, wen wir einladen, welche Autoren uns interessieren, von denen wir gerne wollen, dass die mal was dazu sagen, darüber schreiben. Und Maren sind ganz viele Ostautoren eingefallen, was ja auch beweist, dass wir da beide was lernen wollten. Also dass wir ein Interesse hatten an der anderen Seite und unbedingt wissen wollten, wie denken die, wie fühlen die.
Verschiedenste Autorinnen tragen bei. Also dabei ist zum Beispiel die Publizistin Daniela Dahn, sie ist Jahrgang 1949 aus dem Osten. Sabine Rennefanz ist dabei, Florian Werner, einer der beiden Männer. Thomas Brussig ist der andere, den ihr gefragt habt. Wir reden gleich noch darüber, warum ihr auch zwei Männer gefragt habt. Kena Kusanit ist dabei oder auch Katja Kullmann, Kerstin Hensel, um nur einige zu nennen. Du hast es gerade schon erwähnt, dieses Buch war zuerst ein Festival, das ihr in der Volksbühne in Berlin veranstaltet habt. Aber gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Ich glaube, eine gemeinsame Zugfahrt ist schuld daran, dass es dieses Buch jetzt gibt und dass es das Festival gab. Was ist passiert?
Wir sind uns im Regionalzug begegnet, ich glaube überhaupt zum ersten Mal und haben dann auch bei diesem Festival, bei diesem Literaturfestival in Cottbus ganz viel Zeit zusammen verbracht und konnten irgendwie nicht mehr aufhören zu reden und haben dann eigentlich auf der Rückfahrt erst festgestellt, dass wir so unterschiedlich geprägt sind und trotzdem dieselben Bedürfnisse und Interessen und Ansichten haben aktuell. Und am Ende der Zugfahrt war einfach noch so viel Gesprächsbedarf und dann habe ich oder Maren zuerst einen Artikel geschrieben in der Zeit über dieses Interessensfeld, was wir da plötzlich entdeckt haben und ich habe darauf geantwortet in der Berliner Zeitung und dann war sozusagen der logische nächste Schritt, dass wir da noch mit ganz vielen anderen drüber reden wollen und andere Autorinnen bitten wollen, dazu was sich zu äußern. Und dann war die Auswahl sehr schwer, rauszufinden, wie wir da eine gute Mischung hinkriegen. Es ist ja immer eine sehr komplexe Angelegenheit, sowas, mit der man nie so richtig zufrieden ist. Da hätten noch so viele andere dazugehört. Auch Männer, jetzt melden sich auch noch Männer, die auch gesagt haben, wieso habt ihr mich nicht gefragt?
Also, ja. Aber was waren so die Fragen, die euch interessiert haben? Wo habt ihr gemerkt, jetzt erzählt sie da irgendwas. Habt ihr da auch gedacht, das ist ja typisch Ost oder so, wie ich das eben immer gedacht habe? Oder eben genau andersrum nach dem Motto, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das habe ich ganz anders abgespeichert. Ich, die ich im Westen groß geworden bin oder ich, die ich im Osten groß geworden bin. Was waren sozusagen während dieser Zugfahrt die Fragen, die euch dann weiter haben ins Gespräch kommen lassen?
Also ich habe eben darüber berichtet, dass ich alleinsorgend bin und Franziska gab mir da gleich so eine Antwort drauf und überhaupt war es wirklich so, dass ich erst im Gespräch mit Franziska, und ich glaube, das ist wirklich typisch westdeutsch, wenn man das jetzt mal so leben will, irgendwie realisiert habe, dass es auch noch eine andere Frauenrealität in Deutschland gab, die ganz anders funktioniert hat und tatsächlich eben diese Abhängigkeit möglicherweise von einem Mann oder auch diese prekäre Situation so nicht zu finden war.
Ich glaube, das größte Problem, was zwischen uns immer noch übrig geblieben ist, ist die Haltung zu so einem Feminismus. Also, dass wir eine völlig andere Vorstellung, unterschiedliche Vorstellungen von Feminismus haben. Und ich erst jetzt verstanden habe, wo Marens Feminismus herkommt und wie der sich begründet und warum man da auch Männer nicht unbedingt dabei haben will, weil es eigentlich eher ein Kampf gegen die Männerwelt bedeutet. Und dass das bei uns gar nicht so war, sondern dass ja im Prinzip der Staat hinter der Gleichberechtigung stand und deshalb Frauen versuchen mussten, irgendwie mit Männern eine gute Lösung einzurichten, so dass man sich einfach die Arbeit besser teilt, weil die waren ja schon auch mehr belastet im Osten. Aber dass so der Staat einfach dann hinter den Frauen steht, war so selbstverständlich und mir war überhaupt nicht klar, dass es im Westen nicht so war. Das habe ich jetzt erst verstanden eigentlich durch Marin.
Du schreibst, ihr habt ja beide auch Texte geschrieben für diese Anthologie. Und du schreibst, Franziska, dass ein Satz dich so sehr aufregt, dass er dich immer wie Rumpelstilzchen in die Erde stampfen könnte. Und dieser Satz geht so: In Deutschland musste bis 1976 der Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau unterschreiben. Es gab kaum Kindergärten und Frauen mit Kindern waren gezwungen, zu Hause zu bleiben. Was regt dich daran so auf?
Naja, dass es eben nicht in Deutschland so war, sondern in Westdeutschland. Und dass das, was jetzt viele junge westdeutsche Frauen aufbauen und versuchen, einfach schon mal real gelebt wurde, da wo sie im Ost-Berlin zum Beispiel leben, in ihren eigenen Wohnungen wurde dieses Frauenbild schon mal gelebt, vor gar nicht so langer Zeit. Und das wissen die aber oft gar nicht und denken, das müssen sie jetzt erkämpfen, zum ersten Mal.
War dir diese Sicht neu, Maren?
Ja, absolut. Also für mich war diese Anthologie oder überhaupt die Arbeit mit den AutorInnen ein großer Erkenntnisprozess, weil ich tatsächlich eben genau aus dieser eher westdeutschen Perspektive komme, wo ich glaube, das muss man irgendwie auch verstehen, der Kapitalismus und das Patriarchat sich da auch irgendwie miteinander verschränkt haben, beides irgendwie ausbeuterische Systeme sind und die Frauen eben, um da dagegen anzugehen, eben sozusagen in beide Richtungen auch gegangen sind und ich eben sehr stark auch diesen Gedanken des Schutzraumes kenne. Und ich fand das sehr überraschend, also auch zu lesen irgendwie, zum Beispiel Daniela Dahn, die ja wirklich auch das ganz anders erlebt hat, auch ganz andere Erfahrungen am Arbeitsplatz beispielsweise gemacht hat, als ich die zum Beispiel selber gemacht habe. Und das ist wirklich toll und natürlich irgendwie irritierend. Und das ist ja immer super. Also es ist ja immer super, wenn irgendwie was passiert und man denkt so, krass, also da habe ich jetzt gedacht, ich bin so weit und wir sind so weit und es gibt irgendwie so einen ganz anderen Weg, der eben auch gegangen werden konnte und kann und den wir vielleicht auch ein bisschen missachtet haben tatsächlich. Also das ist schon das, was ich im Nachhinein auch denke.
Ja, ich finde auch so spannend, dass du ausgerechnet den Text von Daniela Dahn so toll findest, obwohl der ja so aus dieser westfeministischen Sicht eigentlich super kritisch zu betrachten ist und sogar ich teilweise denke, oh, kann man das so sagen? Also sie sagt einfach, dass sie am Arbeitsplatz nie nach oben wollte, weil da war es ihr eh immer viel zu eng in den Chefetagen, da konnte man sich nicht richtig austoben und dass sie immer lieber mit Männern zusammengearbeitet hat als mit Frauen, einfach aufgrund dieser Alltagserotik. Und das verstehe ich auch total, das geht mir auch so, aber dass sie schreibt ja auch, dass sie denkt, das müsste eigentlich allen Frauen so gehen oder wie es für Frauen eigentlich normal wäre. Und das ist ja eigentlich was, wo junge Feministinnen aufschreien. Aber es ist eben auch so spannend, weil die eben auch sehen müssen, wo wir herkommen, also was wir da für einen Werdegang haben, glaube ich.
Ja, Daniela Dahn hat eine Sicht, die vielleicht auch ihrer Generation geschuldet ist. Sie ist ja Jahrgang 1949, sieht den westdeutschen Feminismus sehr kritisch, spricht diesem Feminismus vielleicht auch ein wenig so eine Relevanz ab oder belächelt diesen Feminismus ein wenig, habe ich so gelesen. Was ich auch wieder sehr schwierig finde, denn natürlich hat auch der westdeutsche Feminismus eine Geschichte. Der kommt ja auch woher und hat auch Ursprünge und hat diese Kämpfe in den 70ern ausgefochten und hat auch Teil daran, dass wir heute hier ja miteinander auch sitzen können und es diese Anthologie gibt und so weiter. Und ich denke dann auch, das Bild der selbstbestimmten, stolzen Ostfrau, das Bild der Gleichberechtigung in der DDR, stimmt das denn eigentlich so? War es nicht auch so, dass die Frau natürlich auch Arbeitskräfte sein mussten, weil sie gebraucht wurden in der DDR? Und gab es wirklich diese echte Gleichberechtigung? Hatten nicht auch in der DDR Männer das Sagen? Waren das nicht auch Männer, die bestimmt haben?
Ja, ja, absolut. Das war natürlich gar keine gleichberechtigte Gesellschaft und die Politik war ja auch komplett männlich. Aber das war halt das Bild, was nach außen hin gezeigt wurde, dass auch die alleinerziehende Traktoristin stolze Bürgerin der DDR ist, die gebraucht wird. Und das macht ja auch ganz viel mit dem Selbstwertgefühl. Also das ist ja dann leider oft unabhängig von den realen Verhältnissen. Aber wenn man dieses Selbstwertgefühl hat, okay, der Staat steht hinter mir, ich habe hier eine wichtige Position, ich bin wertvoll für dieses Land, dann hat man einfach eine andere Haltung und die vererbt man auch an seine Töchter.
Wie war das denn eigentlich bei euch? Es ist ja im Buch auch sehr viel von Prägung eben die Rede und auch von Müttern, die euch geprägt haben, die Autorinnen geprägt haben. Und auch von anderen Frauenfiguren. Wie war das bei euch zu Hause in eurem Elternhaus? Wie haben euch eure Mütter und auf welche Art und Weise geprägt, wenn wir vom Feminismus sprechen?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, also meine Mutter ist, als sie mit mir schwanger war, sind meine Eltern aufs Land gezogen. Und meine Mutter ist dann erstmal zu Hause geblieben. Ich bin auch erst mit 3 Jahren in den Kindergarten gekommen, auch nur bis 12 Uhr. Also meine Mutter hat jeden Nachmittag auch gekocht. Und ich habe sehr lange dieses Mutterbild auch belächelt und tatsächlich auch im Schreiben dieses Textes für Ost-West-Frau, als ich mich dann erinnert habe, wie meine Mutter mir einen Pfannkuchen nach dem anderen aus der Küche rausgebracht hat und wirklich erst, wenn ich keinen Hunger mehr hatte, sich den letzten auf den Teller gelegt hat. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, das rührt mich total und ich habe sehr, sehr lange dazu gebraucht und eigentlich denke ich auch fast alle meine literarischen Texte sind eigentlich Texte auch über meine Mutter oder über die Mutterfigur, da auch wirklich diese Liebe zu erkennen und mich mit ihr so auseinanderzusetzen. Aber zugleich ist es tatsächlich so, also nur als Beispiel, meine Eltern sind beide pflegebedürftig geworden. Ich musste mich ihrer Finanzen annehmen und ich habe wirklich halt gesehen, also die haben beide gleich gestartet. Die haben sich nämlich beide als Versicherungslehrlinge kennengelernt. Also waren beide Lehrlinge und mein Vater hat halt das ganze Leben gearbeitet und Karriere gemacht. Und meine Mutter hatte dann halt diese Jahre, wo sie zu Hause war und hat dann später als Sekretärin mal gearbeitet. Und sie wäre wirklich altersarm, wenn sie nicht die Witwenrente meines Vaters hätte. Also ich habe eben am eigenen Leib auch erfahren, was bedeutet es eben diese Domestizierung auch der Frau. Das ist jetzt vielleicht so ein hartes Wort, das ist ja immer die Frage, ne? Wir sind geprägt, entscheiden wir uns selbst dafür und wie weit entscheidet die Gesellschaft oder inwieweit sind halt die Weichen in der Gesellschaft auch genauso gestellt, dass Frauen eben dann in diese Rollen kommen und dafür gibt's ja keine klare Antwort. So und lustigerweise lebe ich ja jetzt auch auf dem Land und die Schule ist auch mittags zu Ende und ich stehe auch am Herd und koche und esse zwar keine Pfannkuchen, aber die Pizza, die Ränder von der Pizza von meinem Sohn esse ich dann immer und ich erkenne mich so stark plötzlich wieder in meiner Mutter und merke auch so, ah, da passiert gerade auch ganz viel, also ganz viel in Hinsicht Empathie und ein bisschen mehr Weichheit da auch wieder reinzubringen, so.
Ja, und du schreibst auch in deinem Text, es sind diese Prägungen, die erkennst du. Du erkennst dich wieder, dass du unbewusst auch ein bisschen das Leben, ein wenig, einen Teil des Lebens deiner Mutter sozusagen auch lebst. Aber du sagst, ja, es gibt diese Prägung, aber Prägung determiniert uns ja auch nicht. Also Prägung ist ja nicht irreversibel, sondern wir sind, etwas pathetisch gesagt, freie Wesen und können frei entscheiden, haben immer die Möglichkeit der Wahl.
Total wichtig. Also anders als Tiere, die eben eine Prägung bekommen und ihr ganzes Leben nach dieser Prägung, weiß ich nicht, in den Süden fliegen oder sowas, ja, sind wir Menschen ja in dieser großen Fähigkeit, andere Positionen einzunehmen. Also wir können auch woanders hingehen, wir können uns an andere Umstände anpassen, mehr als alle anderen Lebewesen tatsächlich. Und das macht uns eben auch zu diesen freien Wesen. Und ich finde es total wichtig, den Mensch als freies Wesen zu begreifen, dahingehend, dass wir jederzeit eine andere Wahl treffen können. Dazu gehört aber eben auch, sich damit auseinanderzusetzen, was hat uns geprägt und was wirkt eigentlich unbewusst in uns, was wir gar nicht so präsent haben. Und dafür ist dieses Buch großartig, glaube ich, weil alle AutorInnen dahin geguckt haben. Und zugleich zu sagen, wir haben immer die Möglichkeit, es anders zu tun. Also und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis auch. Und ich bin insofern, es ist so lustig, ich sage mittlerweile auch immer nur noch die Ost-West-Frauen, wenn ich über die AutorInnen spreche. Also ich bin jetzt auch eine Ost-West-Frau, also mit 3 Sternchen geworden.
Wie war das bei dir, Franziska? Was hat dich geprägt? Wie hat dich deine Familie, deine Mutter geprägt? Ich glaube, eine Sache ist, dass du auch wie sie früh Kinder bekommen hast, oder?
Naja, nicht nur wie sie, sondern wie eigentlich alle. Also ich habe ja jetzt schon Enkelkinder. Also ich bin 50 und habe halt 2 kleine Enkelkinder. Und insofern bin ich in einer ganz anderen Lebensphase eigentlich als Maren und trotzdem sind wir aber auf einer Ebene auch wieder. Wir sind gleich alt und sind ja auf ganz vielen Ebenen gleich. Aber meine Mutter, was ich wirklich überhaupt nicht machen wollte, war diese ständigen Beziehungsdramen. Weil wenn man so früh Kinder kriegt, dann, also mit Anfang 20, dann sind die Beziehungen einfach so instabil, wie Beziehungen in dem Alter halt sind. Also Und es wurde auch immer so vor den Kindern ausgetragen und die meisten waren nicht mit den Eltern zusammen, die mit denen sie ihre Kinder hatten. Und das war so normal und das fand ich furchtbar. Also ich wollte einen Mann haben und wollte irgendwie mit dem klarkommen einfach und nicht immer diese politischen Diskussionen auch andauernd. Aber letztendlich habe ich es auch ähnlich gemacht.
Ich finde es interessant immer dann, also auch in eurem Buch, immer dann, wenn diese Klischees, die man so im Kopf hat, durchbrochen werden, ja. Wenn man eben auch merkt, okay, es gibt vielleicht diese Ostprägungen und es gibt auch sicherlich die Westprägungen, aber es gibt eben auch ganz viele Geschichten, wo das in eine andere Richtung ausschlägt. Ich zum Beispiel auch, wenn ich an meine Mutter denke und an meine Eltern denke. Ich bin in Westdeutschland geboren und aufgewachsen und meine Mutter hat immer gearbeitet. Ich war eins der Kinder, die in einer Kindertagesstätte waren bis nachmittags und ich habe das nie in Frage gestellt als Kind. Für mich war das so und meine Mutter hat immer gearbeitet und ihr Ding gemacht und hat sich mit meinem Vater die Hausarbeit gleich aufgeteilt und ich habe erst später gemerkt, wie cool das eigentlich war, ja. Erst jetzt so wird mir eigentlich bewusst, dass sie da auch ein riesiges Vorbild war immer für mich und wie komisch das aber auch für andere Kinder damals war. Also das ist mir alles im Nachhinein erst klar geworden. Aber diese Geschichten finde ich halt so interessant und oft sind ja auch Prägungen wie, ja, die Kriegszeit, also Nachkriegszeit, diese gemeinsame Geschichte, diese Sprachlosigkeit in Familien, solche Dinge oder auch ganz individuelle Prägungen noch wichtiger als eigentlich diese Ost-West-Zuschreibungen, oder?
Ja, glaube ich auch. Also so wie du eben deine Verhältnisse für normal gehalten hast, habe ich, in die man so hineingeboren wird, habe ich auch für selbstverständlich gehalten, dass die Großeltern der anderen Kinder alle Juden versteckt haben und alle Kommunisten waren und so. Das ist mir auch erst sehr viel später klar geworden, dass das irgendwie nicht sein kann.
Also ich finde gerade das Buch gibt da ja auch wirklich dann eine Antwort drauf dahingehend, dass es sehr, sehr, sehr viele Antworten gibt und es einfach sehr persönliche Texte sind und ich eigentlich so das Gefühl habe, Franziska und ich, wir haben mit Ost-West-Frau so ein Ding aufgemacht, wo erst alle mitmachen wollten, dann alle Zweifel bekommen hatten, vor allem persönliche, intime Zweifel bis ins Eingemachte gegangen sind. Es auch Autorinnen gibt, die gesagt haben, sie finden ihre Texte toll, sie wollen sie aber niemals auf einer Bühne öffentlich lesen. Also wo wir wirklich merken, alle sind irgendwo an einen Punkt gekommen oder fast alle, der ihnen selber schmerzhaft ist, aber der ihnen auch wichtig ist. Und ich eben auch denke, das ist wirklich die Qualität des Buches, dass es so viel biografische und autobiografische Arbeit da auch drin steckt. Und das ist eigentlich genau, was ich sagen wollte, wir eigentlich mit Ost-West-Frau so ein Ding aufgemacht haben unter dem sich ganz verschiedene kleine individuelle Themen verhandeln. Klassismus ist ja auch ein ganz großes Thema, was unter der Hand eigentlich mitgeht, finde ich. Aber auch die Frage, wie mit den Kindern umgehen, Sexualität und so weiter. Also die anderen Unterscheidungen, die es in unserer Gesellschaft ja leider gibt, die so dominant sind, die verschränken sich eigentlich mit Ost-West-Frau. Und das ist dann in jedem Text so ein bisschen unterschiedlich gelagert. Und deshalb finde ich es eigentlich super, dass wir so offen waren und wirklich auch literarisch eine Entscheidung für die Literatur getroffen haben.
Jetzt muss ich noch ganz kurz die Frage stellen, warum habt ihr euch entschieden, auch zwei Männer mit in den Kreis der Ost-West-Frauen aufzunehmen?
Also für mich war das ganz selbstverständlich. Ich habe dann erst gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, als ich den Widerstand der Männer gespürt habe, die ich gefragt habe, weil die gesagt haben, es geht doch um Frauen, was soll ich denn da? Dann habe ich immer gesagt, Mann, ihr habt Großmütter, ihr habt Mütter, ihr habt Frauen, ihr habt Töchter, ihr könnt da wohl was zu den verschiedenen Prägungen sagen. Ich könnte so viel dazu sagen, wie unterschiedlich ich Ost-West-Männer erlebt habe und wie unterschiedlich ich die geprägt finde. Und es haben sich ja dann auch welche gefunden, die das eingesehen haben. Aber was mich natürlich auch irritiert hat, war, dass Maren davon ausging, dass wir natürlich keine Männer dabei haben. Also...
Ja, ich denke, wobei im Nachhinein ist es wirklich eine große Qualität des Buches, dass wir beide eigentlich einen sehr, sehr offenen Begriff angelegt haben, dass wir uns nicht eng gemacht haben im Denken, sondern wirklich gesagt haben, wir sind bereit.
Die Diskussion geht weiter, nehme ich mal an, der Austausch darüber, was Ost, was West ist. Er hört nicht auf und ist nach wie vor wichtig. Das merken wir auch immer wieder an den Diskussionen, auch an den politischen Diskussionen, die auch immer noch mit Ost-West-Prägungen zu tun haben. Leider vielleicht, aber vielleicht auch selbstverständlich, 36 Jahre nach dem Mauerfall. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Maren Wurster und Franziska Hauser. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Ja, Nadine, das war eben dein Gespräch mit Franziska Hauser und Maren Wurster auf der ARD-Bühne hier auf der Leipziger Buchmesse. Es war richtig voll. Also die Leute standen, die Hocker waren schnell belegt. Mit welchem Gefühl bist du da jetzt rausgegangen nach dem Gespräch mit den beiden Herausgeberinnen dieses Buches? Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Ich habe noch so viel mehr Fragen gehabt an die beiden. Also ich glaube, da könnten wir wirklich noch abendelang miteinander weitersprechen und diskutieren. Und habe tatsächlich beim Lesen des Buches, aber auch jetzt im Gespräch gemerkt, es ist total wichtig, dass wir darüber im Gespräch bleiben. Und auch wenn es einem manchmal schon etwas oll vorkommt, ja, so ein bisschen abgestanden, diese Ost-West-Unterschiede wieder hervorzukramen. Es geht ja auch um Gemeinsamkeiten und es geht auch darum, ein bisschen differenzierter zu gucken, was uns insgesamt prägt und eint vielleicht auch und welche Rolle das heute spielt, auch angesichts der politischen Situation, die wir im Osten Deutschlands, aber auch in Gesamtdeutschland natürlich gerade erleben. Und es ist einfach wahnsinnig bereichernd, sich darüber auszutauschen, über die verschiedensten Klischees und Stereotypen und Vorstellungen und aber auch die Dinge, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und ich würde dieses Buch wirklich allen empfehlen, also Müttern, Töchtern, Vätern, Söhnen, also allen. Da kann ich gar nicht sagen, irgendwie das ist nur für die oder die, sondern lest das Buch alle.
Ich finde es auch immer wieder interessant, wie viele Unterschiede es immer noch gibt. Also mein Sohn zum Beispiel ist jetzt auf das Heinrich-Date-Gymnasium in Berlin gekommen, das ist in Friedrichshain. Und meine ganze Westverwandtschaft kennt Heinrich-Date nicht. Und alle mit Ostvergangenheit wissen natürlich, klar, der Biologe, der den Tierpark Berlin gegründet hat. Aber das sind ja alles so Fortschreibungen, die sich über Generationen durchziehen. Und das erhoffe ich mir jetzt vielleicht auch so ein bisschen von diesem Buch Ost-West-Frau, dass man solche Erfahrungen dort vielleicht auch lesen kann. Ja, Nadine, ihr hattet jetzt auf der Bühne gar keine Zeit, euch gegenseitig Bücher zu empfehlen, aber wir haben beide Empfehlungen mitgebracht. Norwegen ist ja das Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse und es sind 50 Autorinnen und Autoren aus Norwegen jetzt hier in diesen Tagen. Hast du einen Favoriten oder eine Favoritin von der norwegischen Delegation?
Ich weiß gar nicht, ob es meine Favoritin ist, aber es ist auf jeden Fall eine Autorin und ein Buch, die mir aufgefallen ist und das mir aufgefallen ist und das ich hier empfehlen möchte. Und zwar heißt die Autorin Vigdis Hjorth.
Und ihr Roman, der neu erschienen ist auf Deutsch, heißt Wiederholung. Und Vigdis Hjorth ist in Norwegen, kann man sagen, ja schon so eine Art Literaturstar. Also wirklich wahnsinnig berühmt, bekannt. Und hier in Deutschland wird sie gerade erst entdeckt. Und sie arbeitet sich an ihrer Familiengeschichte ab, führt in die Sümpfe von Familienstreitigkeiten immer wieder hinein. Es geht tatsächlich in ihren Büchern um traumatische Kindheitserfahrungen, um eine Mutter, die schweigt, einen Vater, der seine Tochter missbraucht. Auch in Wiederholung, ich meine, der Titel sagt es schon, ja, geht es auch wieder um die Auseinandersetzung mit dem realen Leben und mit diesem Traumata. Schlachtfeldfamilie ist so ihr Thema. Und wie sie darüber schreibt, ist wirklich ziemlich aufregend. Und sie erzählt eben auch, ne, dass man die Kindheit, dass man die Jugend nicht einfach abschütteln kann, dass uns diese Dinge prägen. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz anders gelagerte Geschichte, denn es geht eben auch um Missbrauch. Aber ich finde, da haben wir halt auch wieder dieses Thema Prägung und wie gehen wir damit um, wie werden wir sie los, wie deuten wir sie vielleicht auch dann im Erwachsenenalter um, wie finden wir einen anderen Kanal dafür. Und Vigdis Hjorth ist erschienen auf Deutsch bei S. Fischer, aus dem Norwegischen, übersetzt von Gabriele Hefs.
Ja, Vigdis Hjorth bin ich gestern auch schon begegnet, das war schön, sie mal zu erleben. Die ist in Norwegen wirklich sehr, sehr berühmt und ich fand interessant auch nochmal zu hören, dass der deutsche Buchmarkt für norwegische AutorInnen total wichtig ist. Norwegen hat ja nur 5,5 Millionen EinwohnerInnen und wenn ein Buch auf Deutsch erscheint, in deutscher Übersetzung, dann ist das für die einfach nochmal richtig ein Startschuss, auch ein Sprungbrett, um auch in andere Sprachen übersetzt zu werden. Und wen ich gestern auch getroffen habe, die Autorin war mir vorher gar nicht bekannt, ist Kjersti Anfinsen. Und das fand ich sehr interessant. Ihr aktueller Roman heißt Letzte zärtliche Augenblicke. Und Kjersti Anfinsen, ich habe jetzt auch schon reingelesen, schreibt über eine 90-jährige Frau, die war Herzchirurgin. Und sie hat sich, um diese 90-Jährige zu porträtieren, mit ganz, ganz vielen alten Frauen unterhalten. Und sie selbst ist Jahrgang 1975, aber sie hat sich für diesen Roman eben hineinversetzt in eine alte Frau, in die Gefühlswelt, Gedankenwelt einer alten Frau, ganz zärtlich und behutsam und einfühlsam geschrieben. Und ich habe jetzt die ersten 20, 30 Seiten gelesen und werde da auf jeden Fall mehr reinschauen. Das ist der Roman Letzte zärtliche Augenblicke von Kjersti Anfinsen, erschienen im Septime Verlag. Und das wurde übersetzt aus dem Norwegischen von Sabine Richter.
Das klingt auch echt toll, dieses Buch.
Ja, das war Orte und Worte für heute. Wir schmeißen uns jetzt noch mal weiter in den Messetrubel. Ich freue mich auf die ganzen Begegnungen und Gespräche. Überall laufen hier irgendwelche Autorinnen vorbei und Illustratorinnen und so weiter. Diese Folge Orte und Worte findet ihr natürlich wie immer in der ARD-Audiothek und auf den Webseiten von Radio 3 und von RBB 24 Inforadio.
Also schmeißen wir uns jetzt in den Messetrubel. Ich habe ein paar Müsli-Riegel eingepackt. Wie hältst du dich fit hier und bei der Stange auf der Messe, Anne-Dore?
Na, Nadine, du hast mich ja netterweise mitgenommen in das Backstage von der ARD-Bühne. Da habe ich mir jetzt gleich eine Banane gemopst.
Die hält aber nicht den ganzen Tag. Okay, also viel Spaß noch dir. Und wir sagen Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzzahler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Nach so vielen Worten, jetzt ein paar Noten. Ermanno Wolf Ferrari hat sie zu Papier gebracht. Es geht um das Idilio Concertino in A-Dur, Opus 15. Hier ist eine Aufnahme mit dem Oboisten Albrecht Meyer und der Capella Bilcostiensis unter Daniel Stabrava. Thank you. Von Ermanno Wolf Ferrari hörten Sie das Idillio Concertino in A-Dur. Der Solist an der Oboe war Albrecht Mayer, er spielte die Capella Bitgostiensis unter Daniel Stabrava. Nach den Nachrichten Holzapfelsklassik, heute mit einem Holzblasinstrument in Tenor- und Basslage mit Doppelrohrblatt, dem Fagott.
Das Renaissance-Theater spielt The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung. The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen und wie sie wirklich sind. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance-Theater Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Ricardo Westphal. Guten Abend. Hunderttausende Menschen haben in der türkischen Metropole Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er außerdem ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Befürchtet wird, dass die Zahl noch steigt. Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
Die ersten internationalen Kräfte und Hilfslieferungen aus China und Indien haben zumindest Yangon, die größte Stadt des Landes, erreicht. Auch aus Russland und Malaysia sind Hilfskräfte unterwegs. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Mehrere Menschen kamen hier ums Leben. Rettungskräfte versuchen nach wie vor, Menschen, die hier noch verschüttet sind, zu befreien.
CDU, CSU und SPD haben eine weitere Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Dazu hatte sich die Gruppe mit Spitzenvertretern der drei Parteien im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin getroffen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts mitgeteilt. Am Montag soll weiter verhandelt werden. Knackpunkte sind vor allem die Finanz- und die Migrationspolitik. Hier liegen Union und SPD weit auseinander. Beide Seiten betonen, man wolle gründlich statt schnell verhandeln. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit 7 Monate lang bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber konnten sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse? Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Zurzeit spielen noch Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Hier ist noch kein Tor gefallen. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:1 gegen Karlsruhe. Cottbus holt